Es ist Sommer, es sind Ferien, es ist Zeit, um neue Sachen zu entdecken. Und Input nimmt euch in der Sommerserie drum an Ort mit, wo man sonst nicht so dahinter sieht. Vielleicht nicht einmal gewusst hat, dass es sie gibt. Heute gehen wir zum Beispiel zu schwulen Männern, die Frau und Kinder haben. Die also das klassische Familienbild leben, obwohl sie auf Männer stehen. Und wer jetzt denkt, das gibt's doch gar nicht. Da müssen wir sagen, das gibt's häufiger, als man meint. Recherchiert hat für die Sendung der Christian Flückiger. Mein Name ist Philipp Gerber. Die hören zu Input. Die
Frau weiss seltenst, was wirklich läuft.
Meine Frau weiß es erst seit März. Ich weiß es schon seit 28 Jahren. Sie hat verdient, mehr Zeit zu bekommen. Ich liebe meine Familie nach wie vor, unendlich.
Ich kann das ganz ehrlich und ernst und mit der ganzen Gewissenhaftigkeit sagen, ich heirate die Frau und ich will eine Familie haben und dann verändert sich das Leben. Und 20 Jahre später sieht das Bedürfnis anders aus und ist wegen dem nicht falscher als das andere.
Ich habe mich einfach mal in die Schiene hineingehen lassen, drücken lassen, bis ich irgendwann mal das Gefühl habe, jetzt bin ich so weit drin, irgendwo kann man fast nicht mehr rausgehen, also alleine schafft man das nicht. Heute weiss ich das mit Gewissheit, dass ich schwul bin. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Da gibt es auch keine Beiphase zwischen ihnen. Also keine Grauzone, wo ich irgendwie denke, ja, eigentlich wäre es schon wieder mal interessant, um wieder mal über den Hagi zu schauen. Nein, das sicher nicht.
Unsere Schweiz, wie ihr sie noch nie gesehen habt.
Input. Der Mann, den ihr jetzt gerade zuletzt gehört habt, heisst Roland Grisoli. Er ist 41, Vater von einem 10-jährigen Mädchen und einem 7-jährigen Bub und arbeitet in der Haustechnik. Er war 18 Jahre mit seiner Frau zusammen, 11 Jahre davor verheiratet. Seit 2 Jahren wohnt er jetzt mit seinem neuen Partner zusammen, mit dem Leo. Seine Geschichte und die von anderen Männern in ähnlichen Situationen erzählen wir in dieser Stunde. Christian, du hast für diese Sendung den Roland Grisoli besucht. Was ist er denn so für ein Typ?
Also rein äußerlicher Typ, der, ich nehme jetzt mal an, regelmässig Sport treibt, hat sehr einen fitten Eindruck auf mich gemacht. Auch sehr einen sportlichen, kurzen Haar hatte er, einen 3-Tage-Bart, schön zweigestutzt. Auffällig, so am äußeren Erscheinungsbild, wenn wir mal davon weiter bei dem bleiben, sind zwei Ohrringe, links und einer rechts. Er war recht ein freundlicher Typ vom Wesen her. Ein Mann, der den Augenkontakt sucht, wenn er redet.
Und wie steht er denn jetzt zu seiner Sexualität? Sieht man in dem Mann, dass er schwul ist?
Also sagen wir es mal so, er macht auf jeden Fall keinen Hehl daraus. Und ich glaube, um das geht es ja bei dieser ganzen Sache für den Roland Grisoli auch, dass er sich und seine sexuelle Orientierung eben nicht mehr muss oder will verstecken.
Und wie und wo lebt er denn jetzt mit seinem Freund zusammen?
Also das ist recht unspektakulär eigentlich, sehr normal. Er wohnt seit etwa einem Jahr zusammen mit seinem Freund in einer Blockwohnung. Das ist nichts Auffälliges, weder von außen noch von innen. Ich würde sagen, eine durchschnittliche 3- oder 4-Zimmer-Wohnung am Rand von einer kleinen Stadt. Jetzt im Fall von Roland Grisoli in der Ostschweiz gelegen.
Was man sich vielleicht jetzt am Anfang von dem Input kann fragen ist, wenn doch der Roland Grisoli doch jetzt von sich sagt, dass sie zu 100% schwul, ohne Übergangsphase, warum hat er denn überhaupt geheiratet und Kinder gehabt?
Ja, das ist natürlich die grosse Frage, die man sich da stellt. Und ich denke, um die zu beantworten, muss man ein bisschen weiter rausholen und schauen, was in einem Umfeld der Roland Grisoli aufgewachsen ist. Er sei zum Beispiel recht streng katholisch erzogen worden, hat er mal gesagt. Und so etwas wie Homosexualität, das hat es aber gar nicht gegeben in dieser Welt. Also, das war zum Beispiel, das hat im Wortschatz von seinen Eltern quasi gar nicht existiert. Und wo er dann selber, der Roland, in die Pubertät gekommen ist und gemerkt hat, dass es ihn zu anderen Männern anzieht, hat das irgendwie auch gar nicht richtig existiert für ihn.
Ich habe von mir selber sicher nicht gesagt, dass ich schwul würde sein oder auch schwul fühlen. Ich habe aber doch in den Kontakt mit den Jugendlichen zusammen, also mit meinen Teenager-Kollegen, die vorwiegend männlich waren, auch Kontakt gehabt, auch sexuellen Kontakt. Und habe das einfach so ein bisschen hinter, ja, das ist jetzt halt einfach so. Ich habe mir noch nicht Gedanken darum gemacht, dass es auch mein Leben später wird noch weiterziehen oder mich prägen wird.
Also was nicht hätte dürfen sein, das hätte nicht können sein. Und darum hat Roland Grisoli dann das Gleiche gemacht, was seine Kollegen auch gemacht haben in einem gewissen Alter. Er hat geheiratet und in seinem Fall ist das die beste Kollegin gewesen.
Das hat sich etwa 3 Jahre gegangen, kann man sagen, bis wir zusammengezogen sind. Also 3 Jahre sind wir so ein bisschen mehr oder weniger als Paar in Erscheinung getreten. Wir sind dann etwa nach 3 Jahren zusammengezogen und haben uns dann aber auch verlobt auf das Abend, wo eigentlich ohne Zwang gekommen ist. Es war einfach so ein bisschen eine Person, die einem viel gegeben hat, eigentlich, trotz allem. Die haben es auch niemand anders gehabt, gerade nebendran. Also es hat sich nichts anderes ergeben in dieser Zeit.
Und also Sie haben in dieser Zeit auch keinen Kontakt zu anderen Männern gehabt?
Nein. Nein. Während der ganzen Zeit, eigentlich, wo wir Kurator sind, auch mit den Kindern nicht. Also, das hat sich sehr monogam abgespielt, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist eigentlich die Beziehung, wo ich etwas investiert habe drin, und an der hebe ich jetzt einfach mal.
Aber Sie haben ja da eigentlich schon gewusst, dass es Sie auch zu anderen Männern anzieht. Warum haben Sie denn trotzdem Kurator?
Das würde ich jetzt heute so belegen als gesellschaftlicher Druck. Also ich habe es so empfunden, dass man probiert hat, also von meiner älteren Seite her, alles ein bisschen zu steuern, in eine Richtung rein, so ja, das richtige Maß ein. Der hat eine Frau, der hat Familie, der hat auch einen Beruf, wo ein bisschen etwas aussieht, wo männlich ist. So. Und ich habe mich einfach mal in die Schiene rein gehen lassen, drucken lassen, bis ich irgendwann mal das Gefühl habe, jetzt bin ich so weit drin, irgendwo kann man fast nicht mehr rausgehen. Also alleine schafft man das nicht. Ja.
Haben Sie denn Kind wollen?
Ja, das dann schon. Also, der Kinderwunsch ist trotz der sexuellen Ausrichtung nichts, was dagegen spricht, denke ich jetzt mal, dass man nicht ein Kind haben darf. Oder auch das Gefühl, als schwuler Mann ich ein Kind zu haben, das widerspricht sich nicht.
Schwul sein und gern Kind haben, das schließt sich eben nicht einfach automatisch gegenseitig aus. Und für den Roland Gresoli ist das natürlich ein Grund mehr gewesen, um eben eine Frau heiraten, mit der ein Kind haben, weil er ein Kind hat wollen. Bemerkenswert finde ich an der Beziehung zu seiner Frau auch, dass sie eigentlich von Anfang an gewusst hat, dass es ihn auch zu anderen Männern anzieht.
Sie hat aber den Eindruck gehabt, das schmälert eigentlich jetzt die Beziehung zueinander nicht, sondern sie hat es auch als sehr offen eingeschätzt, dass man das, dass ich das auch so weitergeben kann. Und ist da aber nicht davon zurückgegangen. Ja, dann bleibt die Hochzeit kein Thema mehr oder jetzt krebsen wir zurück voneinander. Sondern sie hat da gesagt, nein, wenn etwas ist, dann soll man es einfach sagen. Und da nichts stand gekommen ist in dem Sinn, oder ich so nicht gegen aussehen offen mein schwulsein Leben, ist das nachher kein Thema mehr gewesen.
Wann ist es denn für den Roland wieder zu einem Thema geworden?
Also zuerst einmal lange Zeit nicht. Zuerst ist er mal das erste Kind gekommen und dann 4 Jahre später das zweite. Und nach aussen ist das eigentlich das Bild von der idealen, von der perfekten Familie gewesen. Mami, Papi, Tochter und Sohn. Aber nach innen, beim Roland selber, dort ist es eben mit dem Idealbild und mit jedem Kind, das dazugekommen ist und das Idealbild noch ein bisschen perfekter gemacht hat, eben nicht besser geworden. Bei ihm war es im Gegenteil so gewesen, dass er immer mehr gemerkt hat, dass er eben nicht komplett ist in dieser Familie, obwohl sie nach aussen komplett wirkt. Und das hat dann an ihm gefressen, und zwar immer mehr. Und am Schluss so fest, dass er nach 18 Jahren Zimmerleben dann eine Training auf die Zeit wollte.
Es hat einen Zeitrahmen, oder hat es einfach den Zeitpunkt gegeben, wo ich gemerkt habe, ich bin wie, kann man sagen, in unserer Beziehung untereinander, eben das Sex, Liebe, alles, was man so teilt, wirklich unterfordert bin. Also es ist etwas da gewesen, wo ich gemerkt habe, ich spüre keine Befriedigung mehr in dieser Beziehung drin. Es ist irgendwo einseitig gelaufen, also ich bin ausgelaufen. Im Gegensatz, meine Ex-Frau hat sich immer noch zufrieden und wohlgefühlt, alles mit den Kindern und Familie hat alles gestummt gehabt. Ich bin aber an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, da fühle ich mich nicht mehr ausgefüllt.
Ja, und er hat dann eine Auszeit genommen, und die Auszeit, die hat der Roland Gresoli dann gebraucht, um halt in Kontakt mit anderen schwulen Männern zu kommen.
Durch die Möglichkeiten, die ich hatte, eigentlich nach dem Wegzug von zu Hause, haben sich auch Möglichkeiten gegeben, andere Männer auf andere Art kennenzulernen. Also sprich, man geht mal in eine Sauna schauen, man trifft sich in einer Gay-Sauna zum Beispiel und schaut dort mal, was da so passiert. Ist ja für mich auch komplett neu gewesen, weil ich es vorher nur von außen gekannt habe. Geht mal schauen. Und wie es halt so schön ist, man sagt, Appetit kommt beim Essen. Also, ich habe dann schon gemerkt, mal die Art, wie die Männer da miteinander umgehen oder der Sex, der da gepflegt wird untereinander, ist eigentlich das, was ich will. Und von dem her habe ich dann gewusst, mal, also wenn ich jetzt da mit einem guten Gefühl auslaufe, dann weiss ich, dass es so ist. Und das hat mir eigentlich gefallen gehabt, die Art, wie man dort miteinander umgegangen ist. Die Beziehung, oder Beziehung kann man nicht sagen, aber die der Austausch, den dort Männer untereinander sich kennen, hat mir Spass gemacht gehabt. Ich denke mal, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr davon haben. In einer Beziehung habe ich das so nicht gelebt. Also jetzt sind die Gefühle eben brachgelegen, sind dann aber wirklich so richtig eigentlich rausgewachsen, wo ich mal gemerkt habe, wie es abläuft, was abläuft, dass es halt sehr schnell muss gehen. Das war mir halt nett gewesen. Da habe ich gesagt, okay, gut, da gibt es nichts, wo länger herhebt. Das ist jetzt einfach, da kommt man her. Es geht um schnellen Sex und dann geht man wieder. Das hat am Anfang genügelt. Ich habe das Gefühl, okay, gut, da hat man es jetzt mal ein bisschen gesehen. Will man aber ja, und ich denke, das unterscheidet so ein bisschen einen normalen schwulen Mann zu einem schwulen Vater, dass man wirklich schon halt beziehungsorientiert lebt oder gelebt hat schon die ganze Zeit und man das auch wieder irgendwo haben will. Also dort habe ich so gemerkt, eigentlich ist das schön, was man da hat, dass es so, dass man da etwas kann nehmen und geben, aber gleich, mir fehlt gleich halt nochmal an der Seite, wo ich merke, der gibt einem Halt, der gibt die Beziehung, da kann man jemanden kennenlernen, der wirklich Tiefgang hat.
Ja, das hat Roland Grisoli alles bei seiner Auszeit gemerkt und davon geredet hat er, dass ich für ihn wie so eine zweite Pubertät eigentlich war.
Man hat sich nochmal wie in der Jugend- oder Teenagerzeit, ist wirklich nochmal ein bisschen ein neues Erwachen gewesen, wo ich mich finden musste. Bin ich jetzt irgendwie gleich noch hetero oder bi oder geht es auf die homosexuelle Seite raus? Das habe ich für dich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Also in den ersten Jahren ist das immer noch, ja, hat sich das die Waage gegeben. Das ist noch nicht auf einer Seite gekippt, aber wirklich mit Gewissheit können sagen, mal, ich bin schwul und stehe auch dazu.
Ja, zuerst hat er sich selber eingestehen, bevor er es dann allen anderen auch sagen konnte. Wie der Roland Grisoli mit Ende 30 sein Coming-out als Schwule hatte und wie seine Frau die erste war, die es erfahren hat, zu dem kommen wir dann noch später in dieser Input-Sendung. Wir nehmen jetzt aber zuerst noch etwas anderes Wunder, Christian. Die Geschichte von Roland Grisoli ist ja schon eindrücklich, aber bis jetzt hat sie auch nicht so wahnsinnig dramatisch tönt. Warum haben denn anscheinend so viele Männer Mühe, um dazu zu stehen, dass sie schwul sind und Frauen und Kinder haben?
Also ich denke, man darf die gesellschaftlich Ächtung in dieser Situation nicht unterschätzen. Und die hat auch der Roland Grisoli dann oftmals noch zu spüren bekommen, wo zum Beispiel Freunde und Kollegen zumal keine mehr gewesen sind und ihn oftmals links liegen lassen haben, so tun haben, wenn sie ihn gar nicht würden kennen. Und was mir vor allem halt auch aufgefallen ist, als ich für die Sendung recherchiert habe, ist, wie gefangen halt die Männer in ihren jeweiligen Situationen sind. Weil es geht ja nicht nur um sie selber, es geht dann halt sehr schnell auch um ihre Frauen und nicht zuletzt auch um ihre Kinder. Und viele Männer haben zum Beispiel genau aus diesen Gründen nicht am Radio über ihre Situation und über ihr Coming-out reden, auch nicht unter einem anderen Namen. Die haben einfach wirklich Angst gehabt, dass man es an ihrer Stimme erkennen könnte.
Von was haben sie denn genau Angst gehabt?
Also es gibt da verschiedene Gründe, denke ich, warum es nicht haben wollen, mit der eigenen Stimme zu ihrer eigenen Geschichte zu stehen. Einen war sicher oft, dass Kinder in der Pubertät hatten und darum Angst hatten, dass die Kinder dann auf dem Pausenhof gecancelt werden zum Beispiel. Also ich meine, du schwule Sau ist ja immer noch eine der grössten Beleidigungen, die halt auf Pausenhof ausgeteilt werden. Und wenn dann noch der eigene Vater dazu einer schwul ist, dann ist das sicher nicht einfach für die Kinder. Mhm. Ein anderer Grund, warum das Männer nicht haben will, am Radio über sich reden, ist, dass sie es vielleicht zwar der eigenen Frau gesagt haben, aber dass das die Nachbarn zum Beispiel noch nicht gewusst haben und es darum Angst gehabt, die könnten das am Radio dann hören und halt anfangen zu reden. Und ein dritter Grund, den ich häufig gehört habe in der Recherche, das sind Männer gewesen, die ein eigenes Geschäft hatten und die haben dann halt oft Angst gehabt, dass die Kunden wegbleiben könnten, wenn die hören, dass schwul sind. Ich denke, stellvertretend für all die Gründe, warum man eben nicht mit der eigenen Stimme will, am Radio über die Geschichte reden, kann ich vielleicht die Geschichte von Peter erzählen. Der geht so gegen die 40, ist Vater von zwei Kindern, die bald in die Pubertät kommen und hat ein eigenes Geschäft, der Peter. Und ich sage ihm jetzt einfach so, das ist nicht sein richtiger Name, weil auch er seine Stimme nicht will am Radio hören. Der Peter also, der hat mir seine Geschichte aufgeschrieben. Und ich habe sie dann vom DRS1-Moderator Joschi Kühne lesen lassen.
Ich bin im Dorf aufgewachsen, etwas ab vom Schuss auf einem Bauernhof. Zwei Brüder, eine Schwester, alle deutlich älter. Ich war immer anders als der Rest meiner Geschwister. Ich habe alles verabscheut, was mit Stall und Maschinen zu tun hatte, und meine Abneigung auch ohne Rücksicht auf Verluste durchgesetzt. Ich spielte gern mit Puppen, zog die Röcke und die Stöckelschuhe meiner Mutter an, kochte, bügelte, half im Haushalt. Das alles führte dazu, dass ich mit meinem Vater sozusagen im Dauerkonflikt stand. Ich war der Liebling der Frauen und für Männer immer ein Dorn im Auge. Es hieß immer, das kannst du nicht. Oder lass mal bleiben, du hast ja doch keine Kraft.
Die anderen, die haben also offensichtlich schon bald einmal gemerkt, dass der Peter anders ist. Nur er selber, er hat es nicht gesehen. Nicht einmal dann, wo die Schule vorbei war und er dann auf Druck von seinen Eltern eine handwerkliche Lehre hat müssen anfangen.
Ein Studium oder eine weiterführende Schule kam für meine Eltern nicht in Frage. Ich absolvierte also eine Ausbildung als Schneider, fand neue Freunde und fing auch an, in den Ausgang zu gehen. Meistens begleitet von meinen älteren Brüdern. Die haben mich immer gewarnt, da geht man nicht hin, da sind Schwule, mit dem spricht man nicht, der ist vom anderen Ufer. Für mich war es in dieser Zeit nie ein Thema, schwul zu sein. Aus heutiger Sicht muss ich allerdings sagen, dass es wohl allen klar war, außer mir selbst.
Aber wenn sie ja eh alle gemerkt haben, dann sind ja sicher auch andere schwule Männer auf ihn zugegangen, spätestens dann. Hat das doch auch merken sollen.
Ja, sollen hätte das der Peter vielleicht schon, aber nicht wollen oder mindestens nicht können.
Ich hatte ab der Lehrzeit immer einen guten, großen Freundeskreis. Schon in dieser Zeit wurde ich übrigens immer wieder von Männern angesprochen, manchmal auch leise berührt. Das hat jedes Mal eine Panik in mir ausgelöst. Ich fand das absolut abscheulich. Genauso, wie ich es zu Hause gelernt habe. Krank, schmutzig, verwerflich, igitt.
Tja, was nicht hätte dürfen sein, das hätte auch nicht können sein. Und darum hat der Peter nach dem Gleichen gesucht wie der Roland schon, wo wir vorher gehört haben. Und hat es auch gefunden, eine Frau nämlich, um eben halt das Bild von der idealen Familie erfüllen.
Mit Anfang 20 lernte ich meine Frau kennen. Ich sah sie und war sofort erschlagen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Für mich erfüllte sich ein Traum. Alle dachten immer, dass ich sowieso nie eine Freundin finden würde. So war meine erste Begegnung auch meine erste Beziehung und auch mein einziger sexueller Kontakt überhaupt für die ersten 42 Jahre meines Lebens. Ich bin mit meiner Partnerin bald zusammengezogen. Wir haben sehr aktiv mit dem Tanzsport begonnen. So war mein Leben komplett ausgefüllt. Arbeiten, tanzen, danach Geschäft gründen, Familie gründen, Vorstandsarbeit im Berufsverband, diverse Hobbys. Ich war quasi hyperaktiv. Heute weiß ich, dass ich diese enorme Aktivität wählte, um nicht genau auf meine Gefühle achten zu müssen.
Bemerkenswert an dieser Aussage finde ich, und das hat sich praktisch bei allen Männern gleich gezeigt, die ich mit ihnen geredet habe. Die Männer, die haben ihre Frauen gerne. Also, es ist nicht einfach eine reine Pflichtübung, wo sie das Gefühl haben, um das Bild zu erfüllen, dass sie jetzt noch heiraten. Also, die führen ihre Beziehung halt wirklich auf einer freundschaftlichen Ebene, nicht unbedingt auf einer sexuellen, aber doch auf einer tiefen freundschaftlichen Ebene. Und irgendwann merken sie dann halt, dass sie eben doch noch mehr brauchen.
Ich liebe meine Partnerin sehr. Sie bedeutet mir genau wie meine Kinder sehr viel. Doch unsere Beziehung ist schon seit ewig eher wie eine Geschwisterliebe. Sex fand selten, erst ein- bis zweimal pro Woche, dann bald nur noch einmal pro Monat statt. Nach der Geburt der Kinder wurde diese Kadenz nochmals enorm reduziert. Es fiel uns nach der Schwangerschaft immer schwerer, einen Neustart in die Sexualität zu finden. In den letzten Jahren hatten wir noch circa 4x6, im letzten Jahr 2x, seit Juli 2008 gar keinen mehr.
Ja, und leider war es eben nicht nur der Sex, der schlussendlich auch gefehlt hat. Beim Peters Bild von der perfekten Familie hat er sonst überall Riss bekommen. Und das Problem im Ganzen war halt, dass schon das Fundament an und für sich bröckelig war. Und im Fall von Peter haben das auch die allerschönsten Farben nicht können überdünken.
Die Zeit verging. Wir haben unser Geschäft sehr erfolgreich aufgebaut. Teures Auto, teure Wohnung, tolle Ferien, alles, was das Herz begehrt. Zwei Kinder, die uns Freude bereiten, Shoppingtouren, Kleider kaufen, alles, was ich immer wollte. Nur, ich wurde immer trauriger, immer gehässiger. Immer öfter schlichen sich Zweifel ein, ob ich mein Leben so noch bewältigen könne.
Beim Peter hat es einen Herzinfarkt und eine Internetbekanntschaft gebraucht, bis er konnte dazu stehen, dass er schwul ist. Beim Roland, den wir vorher gehört haben, hat eine Arbeitsgruppe für schwule Väter geholfen. Wie die beiden verheirateten Familienväter ihr Coming-out erlebt haben, hören wir gerade nach den Pet Shop Boys. Love, etc.
Stop.
Es gibt Leute, die behaupten, dass die Hälfte von allen Männern, die in schwulen Kreisen verkehren, daheim eine Frau und teilweise sogar Kinder haben. Ziemlich happige Behauptung und natürlich recht schwer nachzuweisen. Und doch, wissenschaftliche Beobachtungen gehen mindestens in diese Richtung.
Unsere Schweiz, wie dir sie noch nie gesehen hat.
Input. Wenn der Papi lieber Männer hat, unser Input-Thema heute oben. Christian Flügiger, du hast die Sendung recherchiert. Wie sieht es denn aus? Gibt es wirklich so viele Männer, die schwul sind und gleichzeitig daheim auch Familie haben?
Also wie viel das wirklich gibt, ist doch sehr schwer zu sagen. Aber es gibt mindestens Indizien, die in die Richtung zeigen. Das New Yorker Gesundheitsamt zum Beispiel, das hat im Jahr 2006 sexuelle Verhalten von 4'000 Männern untersucht. Und dabei ist herausgekommen, dass jeder 10. Mann, der von sich selber behauptet hat, er sei heterosexuell, innerhalb vom vergangenen Jahr Sex mit mindestens einem anderen Mann hatte. Und die allermeisten von diesen Männern, die sind eben verheiratet gewesen. Ich glaube jetzt nicht, dass wegen dem jetzt gerade die Hälfte von allen Männern, die in schwulen Kreisen verkehren, mit einer Frau verheiratet sind. Aber ich denke, es sind sicher mehr, als man annehmen würde. Und das deckt sich auch mit Beobachtungen von schwulen Kollegen, die mir gesagt haben, dass sie beobachten, dass in den letzten Jahren immer mehr Männer in dieser Szene verkehren. Männer, die eben zuhause eine Frau und teilweise sogar Kinder haben.
Die Männer führen ja teilweise über Jahrzehnte nach außen ein totales heterosexuelles Leben mit Familie und Kindern und allem, was dazugehört. Das haben wir vorher am Beispiel von Peter und dem Roland in dieser Sendung schon gehört. Und doch, irgendwann wird das Bedürfnis nach anderen Männern dann einfach so gross, dass es eben den Rahmen sprengt. Irgendwann mag man sich nicht mehr im Versteckten mit anderen Männern treffen, die man zum Beispiel über das Internet kennengelernt hat.
Ja, und dann ist ja die spannende Frage, finde ich, wie halt dann das Coming-out abläuft. Also wenn eben genau der Punkt erreicht ist, wo man den Rahmen sprengt und wie man sich das muss vorstellen. Und um das herauszufinden oder um dem ein bisschen näher zu kommen, habe ich einen normal schwulen Mann, wenn man das überhaupt sagen kann, gesucht, der sich regelmässig mit eben solchen verheirateten anderen schwulen oder bisexuellen Männer trifft. Und der hat mir dann das für die Sendung ein bisschen genauer erklärt. Ich sage jetzt dem Mann einfach mal Thomas, weil der Thomas, der hat auch nicht wollen, dass man seinen richtigen Namen am Radio sagt.
Warum hat er nicht wollen mit seinem richtigen Namen reden? Der hat ja keine Familie daheim, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, das hast du richtig verstanden. Er hat keine Familie daheim, aber indem er sich natürlich im Internet oder wo halt dann auch immer mit schwulen Vätern trifft, trampelt er natürlich in vielen Fällen früher oder später zwangsläufig in eine Familie rein, die die hinter sich haben. Und das ist natürlich dann nicht so einfach.
Und warum sucht der Thomas denn gerade Männer mit Kindern und Frauen? Er könnte ja einfach mit geltenden, also mit seinen eben ganz normalen Schwulen abmachen.
Ja, der Thomas möchte eben selber gerne auch Kinder haben. Und ein schwuler Vater ist halt für ihn eine Möglichkeit, um dem Kinderwunsch auf eine Art näher zu kommen.
Ich für mich kann mir das sehr gut vorstellen. Auch die schwierigen Umstände auszuhalten, die es dann halt auszuhalten gibt, weil da ja noch Verantwortungen rum sind und auch Bedürfnisse von einem anderen Menschen. Und dann muss man halt miteinander den Weg gehen. Das macht man aber, glaube ich, auch nur, wenn das wirklich der Mann ist.
Also eben ein Mann mit Kind, das wäre für den Thomas durchaus etwas im Bereich vom Möglichen. Nur hat er den Mann bis jetzt noch nicht gefunden und sucht danach. Das ist natürlich auch eine recht heikle Angelegenheit, wenn jemand halt noch in einer anderen Beziehung ist. Also das ist ja bei Schwulen genau gleich wie bei Heterosexuellen. Es ist immer schwierig, wenn da noch etwas dran hängt, oder?
Es wirft mich natürlich zurück auf mein eigenes Gewissen. Also, wollte ich das? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich in einer Partnerschaft bin, die verbindlich ist, eben jetzt mit einer Frau zusammen, oder wo man sich das auch quasi versprochen hat, die Exklusivität. Ich musste zuerst mit mir mal ins Reine kommen. Und ich habe jetzt für mir eine Strategie zurechtgelegt, und ich finde, für mich funktioniert sie. Ich gehe nicht zu weit, ich gehe nicht schnell zu weit.
Können Sie sich denn das vorstellen? Also wenn jemand sagt, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, dann kommt ja irgendwann der Gedanke, ja, möchte ich mit so jemandem zusammen sein?
Das ist natürlich mein Bedürfnis, mit jemandem zusammen zu sein. Aber wenn jemand in einer Beziehung ist, kommt das wie grundsätzlich überhaupt nicht in Frage. Da geht es wirklich darum, einen Liebhaberstatus aufzubauen, einen Vertrauten zu finden. Das ist für mich dann gar nicht die Frage. Und ich muss auch sagen, darum hat es für mich sehr abgenommen, dass ich jetzt mit verheirateten Männern mich auch näher einlasse. Auf Gespräche lasse ich mich sehr gerne ein. Und das wird auch genutzt. Oder ich finde sogar auch eine Massage, körperliche Annäherung, ist ja auch eine grosse Sehnsucht. Lasse ich mich auch darauf ein, aber ich habe auch ganz klare Grenzen, wenn jemand in einer Beziehung ist. Das würde ich auch machen, wenn jemand jetzt in einer Schulbeziehung ist.
Und was ist der Thomas denn für ein Typ?
Also ein total normaler Typ, also nicht irgendwie, dass er jetzt, dass man das wird angesehen, dass er schwul ist oder so, oder dass er Mann mit Kindern, das ist völlig unspektakulär, muss ich jetzt mal sagen. Er wohnt in einer grösseren Schweizer Stadt, ist um die 40 und er hat sich dann auch nach längerem Hin und Her per Telefon bereit erklärt, dass ich zu ihm heute froh in seine Wohnung und dort haben wir dann auch getroffen im Mehrfamilienhaus und er hat mir dann eben erklärt, wo und wie er halt die Männer findet, wo die heim, Frau und manchmal auch Kinder haben.
Ich finde, es sind vor allem so drei Plätze. Es gibt Saunas, einschlägige Saunas, wo man sich treffen kann. Dann gibt es so Cruising Areas, die mittlerweile auch bekannt sind.
Cruising Area?
Das ist eine gute Frage. Dort gibt es einfach sind öffentliche Plätze, wo man einfach weiss, dass man dort kontakten kann. Und dann gibt es einfach den anonymen Weg über das Netz.
Was heisst öffentliche Plätze, wo man kontakten kann?
Wo man einfach auch weiss, dass dort irgendwie in einem Gebüsch, dass es zu Sex kommen kann, dass dort Männer sind, die andere Männer suchen. So Sachen schnappen wir ja irgendwo mal auf und vielleicht kommt man dort mal schauen.
Und dort verkehren dann eben quasi alle Sorten von Männern? Also die sagen, ich bin nur schwul, wie auch die eben vielleicht noch eine Frau und ein Kind zu Hause haben?
So, und manchmal davon, wie man zu sich selber steht. Also jetzt Leute, die so ein bisschen eher Mühe haben, das auch öffentlich bekannt zu machen, oder es darf auf gar keinen Umstand irgendwie rauskommen, die gehen eher übers Netz, weil man läuft dann wirklich Gefahr, dass man so einen Ort jemandem über den Weg läuft, wo man könnte, und das ist mir auch schon passiert, und dann schaut man sich einfach in die Augen und denkt sich seinen Teil und behaltet das für sich.
Ich nehme jetzt mal an, dass gerade Männer, die daheim Frauen und Kinder haben, das natürlich für sich behalten. Wo hat denn der Thomas die Männer vor allem gefunden?
Also in einem ersten Schritt schon vor allem im Internet, weil dort gibt's für Heterosexuelle wie auch für Homosexuelle genauso Partnersuchseiten oder aber halt Chats, wo man sich mit Gleichgesinnten kann treffen. Und wie das funktioniert, das erklärt uns der Thomas jetzt gerade mal.
Es gibt auch mehrere Anbieter. Es gibt Gay Romeo, es gibt verschiedene Chatforen. Es gibt jetzt eins bei Bluewin, wo so zum Beispiel eine Kategorie hat, Man Only. Und dort trifft man sich. Und ich glaube, die Adressen sind mittlerweile auch bekannt. Aber es gibt recht viele Anbieter.
Was wir jetzt anschauen, ist ein Chat, also wo wir miteinander plaudern kann. Und das ist jetzt, der heisst jetzt da
Bluewin Chat. Ich gebe jetzt sogar meinen Nickname ein und ich gehe dann einfach in den Chatroom Man Only. Und dann gehen wir schauen.
Es ist jetzt halt Nachmittag 2:50, wahrscheinlich nicht gerade die idealste Zeit, um zu schauen, was für andere Männer im Chatroom sind. Was ist so ein die Zeit jetzt aus Ihrer Erfahrung, wo es am meisten Männer in so einem Chatroom hat?
Es ist schon am Abend oder zum Teil auch sehr spät in die Nacht rein, weil dann die Frau schläft und wenn man dann einfach sich vor den Computer setzt und nicht mehr so Angst hat, dass dauernd einem jemand in den Bildschirm hineinschaut. Aber erstaunlicherweise gibt es auch am Nachmittag ganz, ganz viel, weil es wird auch während dem Arbeiten natürlich nebendran mal eine Seite offen behalten und solche Chat-Erlebnisse habe ich also auch schon gehabt.
Es hat es da, wenn man auf den Bildschirm schaut, einen Chat, wo eigentlich so man sich kann vorstellen wie ein E-Mail-Verkehr, sage ich jetzt mal, wo so ein bisschen hin und her geht. Auf der rechten Seite hat es ganz einen Haufen Nicknames, sagt man dem, also Übernehmen eigentlich von Leuten, die jetzt im Moment in dem Chatraum sind. Ich lese euch einfach mal ein paar vor. Da gibt es Amon, da gibt es Bern jetzt und dann gibt es eben halt auch so Sachen, die relativ offensichtlich schon darauf hindeuten, dass da jemand im Chatroom ist, der eben sicher nicht nur mit Männern verkehrt. Das wären dann so Namen wie Bi-B56 oder Bi-Mann-Freiheute, Bi-Feed, Bi-Muskul, Bi-Sohn möglicherweise auch. Also dort kennzeichnen sich die Männer dann schon ganz offensichtlich eigentlich als bisexuell.
Es ist eh ganz wichtig, sehr gezielt zu suchen. Also je besser, dass man das im Nickname schon klar macht, vielleicht auch mit Altersangaben, desto mehr Enttäuschungen kann man umgehen. Und man will ja sehr direkt zum Ziel.
Was ist denn das Ziel in so einem Chat?
Grundsätzlich schon mal jemanden kennenzulernen, der ähnlich tickt, wo man vielleicht auch die ganzen Sehnsüchte und Hoffnungen darauf projizieren kann, dass da irgendein Wunsch, sexueller Wunsch auch in Erfüllung geht. Und den kann man nicht eben zum Beispiel im Nickname angeben.
Jetzt sieht man eben schon am Nickname an, ob jemand auch mit Frauen verkehrt. Man weiss natürlich jetzt nicht, ob aktuell das der Fall ist, ob so jemand eine Frau und Familie daheim hat. Aber man sieht, dass es so kann sein. Wie ist denn das bei Ihnen amigs gelaufen? Also eben erste Annäherung, man tauscht sich aus. Sie haben hier, sagen Sie amigs geschrieben, dass Sie zum Beispiel einen Kinderwunsch haben und vielleicht auch Männer gesucht, eben, wo vielleicht schon Kinder haben daheim. Quasi eben, wenn Sie sagen, wenn Sie sich als Bi kennzeichnen. Und dann, wie ist es weitergegangen?
Ja, man tauscht sich mal aus darüber, was man für Vorstellungen hat, was man für Sehnsucht hat, für Wünsche und ob das auch möglich ist. Das muss ja dann auch noch passen. Dann kommt die Agenda rein und man muss am Tag mal weg können, man muss sich mal können organisieren. Und dann gibt es mal ein Treffen und die sind unterschiedlich gestaltet. Also da finde ich immer ganz wichtig, dass man seine Vorstellungen auch reinbringt, dass man auch sagt, wie es für mich selber muss sein, damit es auch ein gutes Treffen gibt. Und dann trifft man sich mal in einem Kaffee, man sieht sich mal. Es ist eh klar, dass man sich nur über das Gespür und Erleben quasi kann näher kommen oder nicht. Also letztendlich hier innen habe ich eigentlich mehr meine Fantasie gespiegelt, als dass ich es wirklich das Gegenüber gespiegelt habe.
Und das Ziel ist doch auch, jetzt in so einem Chat, dann die Person, die man halt dann mag leiden, auch schlussendlich in der Realität trifft.
Ich glaube, sonst würde man nicht chatten. Also zumindest ist die Sehnsucht da. Wobei man auch muss sagen, manchmal ist es einfach schön, mit jemandem zu plaudern oder man kommt halt spät heim und am 11 ist immer noch jemand rum, oder? Jetzt hier im Netz. Es gibt ja auch Leute, die in Beziehungen wahnsinnig einsam sind. Und das ist für die auch eine Möglichkeit, auszubrechen.
Wie war das bei den Erfahrungen, die Sie gemacht haben jetzt mit den Männern, die eben halt Frau und Kind zuhause haben? Ist das dann, wenn Sie die getroffen haben, ist das alles im Heimlichen abgelaufen oder hat da mindestens die Frau gewusst, was läuft?
Die Frau weiss seltenst, was wirklich läuft. Und das macht das so eben auch für mich jetzt eigentlich auf der anderen Seite auch gewissensbiss. Also ich muss mir das auch überlegen. Es ist nicht so, dass wenn man das weiss, dass man das einfach so wegstecken kann. Und man muss dann auch miteinander abmachen, was liegt drin, was liegt nicht drin, wie weit will man gehen, was verkrafte ich im Moment. Und das ist dann so ein Aushandeln. Ja, jetzt muss ich da schnell
weiter. Genau, Sie chatten jetzt da die ganze Zeit, kann man das vielleicht mal schnell anschauen, was Sie da...
Also wir können es ja einfach beschreiben. Also ja. Es ist jetzt da auch jemand, der ganz klar sich als Bi im Nickname zu erkennen gibt. Und jetzt habe ich da einfach mal gefragt, wie es läuft, wie es geht und was man sucht. So am Nachmittag, am 3.
Genau, und er fragt da zurück, wie alt bist du? Sie schreiben dann da nachher, wie alt Sie sind. Wie geht das jetzt weiter, so erfahrungsgemäß?
Jetzt ist das ja so, was sind das, vielleicht 6 Sätze. Jetzt zeigt sich schon, ob es irgendwie weitergeht oder nicht. Also meistens sind das ganz kurze Abfragen am Anfang, wo man schnell das Profil wissen will. Und vielleicht bin ich jetzt schon zu alt, dass jetzt keine Antwort mehr kommt. Das geht relativ schnell. Und insofern kann das noch eine ganz lange, tolle, tiefe Gespräche geben oder es bleibt einfach so oberflächlich hängen.
Und wir schauen da je nachdem, was man halt gerade sucht. Also da steht, der fragt jetzt zum Beispiel auch ganz klar, was suchst du? Und je nachdem, was man antwortet, kommt man dann eine weitere Antwort oder eine Frage darauf zurück über oder eben keine mehr.
Das ist so, ganz genau.
Sie haben jetzt da geschrieben, bist du verheiratet? Ich nehme jetzt mal an, das ist nicht das erste Mal, wo Sie das schreiben. Kommen Sie da ehrliche Antworten auf die Frage über?
Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, ja. Also das sind natürlich so die entscheidenden Fragen. Bist du gay, bist du bi, bist du verheiratet, bist du Single? Diese Fragen kommen relativ schnell und dann kann man auch entscheiden, ob man auf das einsteigen will oder nicht. Oder manchmal merkt man aber, dass einem jemand sympathisch ist, so komisch, dass das tönt. Einfach nur aufgrund von der Wortwahl oder so wie aufgrund von der Fragen, vom Nachfragen. Und dann geht man vielleicht auch weiter, wenn man weiss, dass es vielleicht nicht ganz so optimal ist.
Und da kann man Stunden drin verbringen, nehme ich jetzt mal an.
Das ist so. Ich schaue jetzt da ganz fasziniert auf den Bildschirm oder? Und schaue, was gibt es noch für weitere Nickname, weil nach dieser Frage, bist du verheiratet, ist gerade keine Antwort mehr gekommen. Das heisst, da hat sich jemand gerade ausgeklinkt. Ja, Stunden kann man verbraten und man muss sich dann irgendwann auch überlegen, ob das das ist, was man wirklich sucht. Also in den Abend 2-3 Stunden vor dem Kompi sitzen. So. Mal schauen, wer beantwortet.
Nächster Versuch, genau. Das ist jetzt wieder jemand anderes, der auch ein Bi im Namen hat.
Genau.
Da hat es jetzt keine Antwort gegeben. Sie probieren jetzt einfach quasi den nächsten aus. So der Standardsatz ist wirklich «Hallo, wie läuft's?»
Muss nicht der Standardsatz sein, kann man mal fragen. Es gibt auch ganz eigenartige Sachen wie nur «Hi» und dann passiert sonst gar nichts. Es kann aber auch sein, dass es keine Antwort gibt, weil die Leute eben nebenzu noch arbeiten. Es ist natürlich nicht nur so, dass das nicht heisst, es ist kein Interesse. Manchmal kommt dann 10 Minuten später wieder eine Antwort. Und das gibt es auch.
Man hat so eine Antwort bekommen auf die Frage, wie es läuft. Und da kommt gerade auch die Folgefrage, wie jung sind Sie? Sie haben jetzt da geschrieben, wie jung Sie sind. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt da schreibt der Bima zurück, wie alt er ist. Und offensichtlich hat das Interesse noch nicht verloren an Ihnen, sondern fragt gerade auch weiter, so, was Sie für Vorlieben haben. Sie gehen jetzt nicht auf das ein, sondern schreiben irgendwie weiter, bist du verheiratet?
Genau, ich tue das jetzt einfach so abfragen. Für mich ist das wichtig. Die Kamera habe ich leider nicht. Die Person will wissen, welche Kamera ich habe. Und da kann man sich auch vorstellen, was da innen sonst alles noch läuft. Mhm. ein paar Fragen formulieren.
Sie haben gefragt, gerade vorher bei dem Bima, ob er verheiratet ist, und der hat zurückgeschrieben, ja, du auch.
Genau, und jetzt müssen wir sich entscheiden, wie das weitergeht. Es kommen so Vorlieben und Vorstellungen, und das müssen wir jetzt halt miteinander aushandeln.
Ja, und allenfalls tut man sich dann auch später noch treffen, wenn man das miteinander ausgehandelt hat, und dann kommt es, je nachdem, zum Sex oder eben halt auch nicht, je nachdem, wie man das aushandelt. So ähnlich auf jeden Fall ist es auch beim Peter gelaufen, dem Familienvater, den wir vorher in dieser Sendung schon gehört haben. Bei ihm war es zwar nicht der Bluewin-Chat, aber dafür eine andere Internetseite.
Für mich war der 15. Juni 2007 dann der Tag X. Nach ewigem Ringen habe ich mich zum ersten Mal auf den Seiten von Gay Romeo eingeloggt, einem schwulen Internetportal. An diesem Tag war ich völlig von der Rolle und habe prompt einen sehr schweren Unfall erlitten, der mich 3 Monate aus dem Verkehr zog. Für mich die Strafe Gottes. Ich habe trotzdem weitergechattet. Ich habe die Informationen aufgesogen, habe mich mit schwulen Vätern ausgetauscht. Irgendwann, nach unglaublich langem Zögern und enormer Angst, habe ich dann einen Mann getroffen. Ich habe so viel von meiner Familie erzählt, dass es gar nicht zum Sex kam. Später, als ich dann wirklich Sex mit einem Mann hatte, erfüllte mich eine ungeahnte Glücklichkeit. Ich hätte nie gedacht, dass ein Orgasmus derart intensiv sein kann. Nie. Ich wurde von meinem Umfeld danach wirklich auffallend häufig angesprochen. Was ist denn mit dir passiert? Du strahlst ja plötzlich so richtig. Mein schlechtes Gewissen hat mich dann aber parallel ziemlich beschäftigt. Hin und her gerissen zwischen Sehnsucht und Pflicht habe ich jeden Tag gebetet. Lieber Gott, lass mich nicht schwul sein. Bitte mach, dass ich normal werde.
Ist nachvollziehbar, wenn man das hört. Aber es ist wirklich verrückt, wie die Männer teilweise leiden. Wie ist es denn im Fall von Peter weitergegangen? Ist er normal geworden, so wie er dafür gebetet hat?
Also mittlerweile, kann man sagen, ist er auf dem Weg dorthin. Aber natürlich nicht so, wie er sich das am Anfang in seinem Gebet dort mal vorgestellt hat. Normal vielmehr im Sinn davon, dass er sich jetzt mittlerweile so kann akzeptieren, wie er halt ist. Und das ist schwul, ganz einfach. Und es hat einen weiten, weiten Weg zu dieser Erkenntnis gebraucht und Familienferien und einen Herzinfarkt dazu.
Ferien. In den Ferien ist die Nähe zur Familie besonders intensiv. Offenbar hat dies meinen Körper emotional derart geschwächt, dass ich einen Herzanfall bekam. In der Intensivstation hatte ich in der Folge genügend Zeit, um nachzudenken, was ich vom Leben noch zu erwarten habe. Nach der 2-monatigen Wiederherstellungsphase nahm mich der Herzspezialist intensiv ins Kreuzverhör. Er meinte, mein Körper sei perfekt trainiert und gäbe absolut keinen Anlass für ein Herzversagen, also müsse eine große emotionale Last die Ursache sein. Ich sagte ihm, ich wisse, was es sei, dies gehe aber nur mich etwas an, worauf er mir sagte, er lasse mich erst aus der Praxis, wenn ich ihm sage, was Sache ist. Daraufhin habe ich mich geoutet. Er war sehr überrascht, hat aber klargemacht, dass ich mich selbst umbringe, wenn ich weiterhin so lebe. Ich bin nach Hause gefahren und habe meiner Frau einen langen Brief geschrieben, mit all meinen Sorgen und Ängsten. Anschließend habe ich ihr die Wahrheit mitgeteilt, ihr den Brief gegeben und gewartet, wie sie reagiert. Sie hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, du kannst nichts dafür, wie du fühlst. Und wir haben gemeinsam leise geweint.
Das Coming-out von Peter, grosser Schritt für ihn. Wie war es denn mit Roland Crisoli, im anderen verheirateten Mann und schwulen Vater von 2 Kindern, die du für die Sendung bist, besuchen? Wie hat er das Coming-out gehabt?
Also sein Coming-out ist eigentlich in 2 Stufen abgelaufen. Er hat sich zuerst eine Auszeit genommen von seiner Frau, von seinen Kindern, von seiner Familie, von dem Bild, das er eben 18 Jahre aufrechterhalten hat. Und in dieser Zeit von der Auszeit hat er dann in Saunas eine andere Seite halt von seiner Sexualität entdeckt, und zwar eine, wo man nur mit Männern ausleben kann.
Ich habe mich mit diesen Männern Kontakt, den ich dann so kann in der ersten Phase, bevor ich jetzt meinen Partner, den ich jetzt dann kennengelernt habe, ein bisschen meine Fühler ausgeschickt habe, habe ich schon gewusst, mal, das reizt mich, das macht mich an, da kommt eine Frau jetzt eigentlich in dem Sinne nicht mehr an. Also das ist schon meine Abteilung, die ich hergehöre.
Ja, und auf der anderen Seite hat der Roland Crisoli dann halt auch Hilfe gesucht, und zwar bei der homosexuellen Arbeitsgruppe Zürich, kurz HATZ. Die HATZ, die hat extra einen Workshop gemacht für genauso Männer wie der Roland Crisoli, Männer eben, die Kinder und Frau haben und merken, dass sie eigentlich schwul sind. Und bei der HATZ, bei dem Workshop, hat der Roland Crisoli dann sein Coming-out vorbereitet.
Das kann konkret, dass das während dem Workshop eben 06, den ich bei der HATZ gemacht habe, für schwule Väter richtig so innerlich gereift hat in mir inne. Nicht nur das für mich zu behalten, also quasi mit dem Outing, irgendwie nicht nur persönliches Outing können zu haben, sondern auch ein öffentliches. Und da habe ich das Gefühl, das kann ich bei der Ex-Frau anfangen, eigentlich, weil sie die direkt involviert ist in unserer Beziehung drin. Und da sind wir dann miteinander mal in Zürich selber in den Ausgang gegangen. Haben dort probiert, uns einen Abend zu machen, wo ich auch das Gefühl habe, ich muss sie einladen, weil ich jetzt etwas oben, wo sie muss wissen. Und im Verlauf von dem Abend und des Nachtessens ist dann das eigentlich zur Diskussion gekommen, dass ich ihr eröffnet habe, dass ich eigentlich mit meinem Wegzug eigentlich mir selber Raum will geben und dann auch mein Coming-out gegeben habe an dem Abend.
Wie ganz genau haben Sie das gemacht, Ihr Coming-out Ihrer Ex-Frau gegenüber? Sie angeschaut und gesagt, eigentlich bin ich schwul. Oder was haben Sie genau gesagt?
Also der mit dem angeschaut stimmt, der mit dem Text von Halle ist ein bisschen anders abgelaufen. Eigentlich kann ich ihr zu bemerken geben, dass es einen Grund gibt, warum wir nicht mehr zusammenziehen können. Dass das nicht eine andere Frau wird sein, die jetzt da irgendwo im Weg steht. Also, dass ich nicht wegen jemand anderem verlassen habe, der jetzt eine Frau ist, sondern dass ich einen Mann kennengelernt habe, der mich in meinen Gefühlen eigentlich bestätigt, wo mir richtig wieder das Gefühl gibt, wo mir warm ums Herz wird, wo ich merke, da ist eine Zuneigung da. Und ich habe eigentlich dort gesagt, ich habe mich in dem einen verliebt und wir werden eine Beziehung haben. Und das habe ich ihr dann eigentlich so eröffnet, wo sie dann im ersten Moment kein grosses Erstaunen gezeigt hat. Das hat mich noch überrascht eigentlich, wo wahrscheinlich ein Rückblick mit dem zu tun hat, dass sie schon ein bisschen gewusst hat eigentlich aus unseren Vorgesprächen, aus unserer Beziehung, rein, wo es ein bisschen durchgeht, was für Neigungen das ich habe. Und sie das aber auch entlastet hat, einen Mann jetzt eigentlich an meiner Seite zu finden und nicht eine Frau, weil es ist dann kein Konkurrenzdenken mehr da gewesen.
Mittlerweile ist Roland Grisoli geschieden von seiner Frau. Er lebt in einer festen Partnerschaft mit einem Mann zusammen. Wie ist es denn, so das Verhältnis zu seinen beiden Kindern?
Also die beiden Kinder, die sind 7 und 11 und die sieht er regelmässig, aber nicht wahnsinnig häufig, finde ich. Er hat mit seiner Frau abgemacht, dass das Kind einmal pro Monat zu ihm und zum Freund kommt.
Da holen wir es auch ab bei der Mutter oder sie bringt es da raus und dann gibt es einfach Tagestour, Wochenentour, was auch immer wir dann gerade in dem Zeitraum können machen oder was gerade gewünscht wird, ist auch immer noch ein bisschen eine Frage. Und das zwischen ihnen ist einfach, wie soll ich sagen, ja, was gerade dran ist, kurzfristig einfach auch mal vorbeischauen, wie es ist oder mal wöchentlich mal ein Telefon starten, zum Beispiel hören, wie geht's ne, was läuft gerade ab und ja, wie es gerade geht.
Sie wohnen jetzt da ja in einer Wohnung zusammen mit Ihrem neuen Partner. Haben Sie ein Kinderzimmer auch eingerichtet für Ihre Kinder?
Haben wir so offiziell nicht, muss ich sagen, weil wir für das, in dem Sinne, wirklich noch nicht top ausgerüstet sind ganz. Es ist mal gewesen, wenn wir jetzt wirklich mal den Gedanken haben, zu sagen, wir richten wirklich mal etwas ein, dann könnte man das sicher machen. Vorgängig haben wir es nicht. Nein.
Aber dann können Ihre Kinder in dem Fall nicht übernachten, wenn sie da sind?
Ich sage jetzt mal, könnte es grundsätzlich schon. Wir haben aber gesagt, wenn es jetzt mal so wäre, dann würden wir uns eigentlich aus dem Schlafzimmer, wo das Bett steht, rausdislozieren. Also ich könnte auch irgendwo anders übernachten, dass jetzt die Kinder könnten dahin im Schlafzimmer pfusen. Das wäre kein Problem.
Bereut Sie es, dass Sie Ihr Coming-out erst mit 38 hatten?
Grundsätzlich ja. Muss ich ehrlich sagen, irgendwo ist es schon schade, weil da ist viel Zeit eigentlich dazwischen abgelaufen. Gerade so ein bisschen in der Jugendzeit oder Mitte 20 oder so, wo ja wirklich recht lebendige Sachen sind, gerade in einer gewissen Szene rein, wo man sehr viel kann erleben kann, habe ich mich in dem Sinne im Familienleben hingegeben. Und ich sage, genau, das passt jetzt dort. Nein, ich würde es eigentlich, das wäre schon etwas gewesen, wenn ich mit dem Wissen oder mit Eigenständigkeit oder dem Selbstwertgefühl von heute eigentlich schon vor 20 Jahren können herstellen und sagen, zack, so ist es, hätte ich eigentlich schon gerne gehabt.
Ja, es wäre sicher vieles einfacher gewesen, wenn der Roland Grisoli selbst Vertrauen und den Glauben an sich selber schon früher noch gehabt hätte. Obwohl man auch mal sagen, so schlimm, wenn er sich sein Coming-out vorgestellt hat, ist es dann schlussendlich eigentlich gar nicht gewesen. Mittlerweile akzeptiert ihn auch seine Mutter so, wie er ist, nämlich als schwul. Und auch sein italienisch-katholischer Vater, der hat zwar noch Mühe damit, aber immerhin redet die jetzt wieder miteinander. Und was ihn sogar positiv überrascht hat, hat mir der Roland Grisoli gesagt, dass ich, wie cool, dass seine Arbeitskollegen bei seiner Haustechniker-Arbeitsstelle reagiert haben, wo er sein Coming-out hatte. Seit sich, wo ein eigentlich wirklich verletzt hat, dass sie war, wo die meisten der gemeinsamen Freunde von ihm und seiner Ex-Frau nach seinem Coming-out abgewiesen haben, hat er mal gesagt.
Also ganz allgemein ist es im Vergleich zu früher nicht mehr so schlimm, wenn man sich als schwul outet. Könnte das auch eine Erklärung sein dafür, dass Familienväter immer häufiger in der schwulen Szene anzutreffen sind, weil sie weniger Angst haben vor schlechten Reaktionen als früher?
Also die Annahme, die liegt schon euch, das findet auch der Christian Gertsch. Der Christian Gertsch, den habe ich ebenfalls für die Sendung getroffen, und zwar, weil er sein Coming-out als schwuler Vater schon vor bald 20 Jahren gegeben hat und seither bei der homosexuellen Arbeitsgruppe Zürich Männer betreut, die eben genau in dieser Lage sind, wie er damals ein Mann also ist, der sehr grosse Übersicht hat.
Ich denke, das Phänomen, dass es viele Schwule oder schwul fühlende Männer hatte, die aber in heterosexuellen Beziehungen waren, das hat es schon immer gegeben. Ich denke, dass durch die gesellschaftliche Öffnung die Männer auch mehr sich trauen, jetzt dazu zu stehen, auch in der schwulen Szene dazu zu stehen und das auch zu benennen.
In diesem Fall hat sich aber auch die Toleranz der Schwulen gegenüber in der Schweiz doch klar verbessert, wenn es jetzt auch den schwulen Vätern einfacher fällt, ein Coming-out zu machen.
Ja, das denke ich auch. Man darf bei dem Ganzen halt einfach nicht vergessen, dass die Väter, die heute jetzt ihr Coming-out haben, vor 30 oder 40 Jahren geprägt worden sind, also in der Pubertät gewesen sind, also in einer Zeit, wo schon allein Schwulsein noch furchtbar anrüchig war und das Phänomen von schwulen Männern, die verheiratet sind und eine Familie die haben, das sei natürlich noch viel mehr ein Tabu gewesen zu dieser Zeit, sagt der Christian Gertsch.
Es geht ja eigentlich um einen Prozess, den die Männer machen müssen. Und der Prozess ist abhängig von der gesellschaftlichen äußeren Situation. Je mehr Restriktion von außen kommt, je weniger wage ich es als Person, zu mir zu stehen und zu sagen, so ist es eigentlich und das ist eigentlich auch gut so. Und diese Entwicklung hat sich erst in den letzten paar Jahren rasant verändert. Man muss das sehen, dass auch im europäischen Raum Gesetzesgebung sich wirklich sehr stark gewandelt hat. Und das sind äußere Bedingungen, die wirklich für Schwule, Lesben natürlich auch einen ganz positiven Einfluss jetzt haben, zumindest einmal im europäischen Raum.
Zudem kommen gerade Europride in den Sinn, also das Fest, wo sich Schwule und Lesben aus ganz Europa vor ein paar Wochen in Zürich getroffen haben. Im Zeichen von der gegenseitigen Toleranz hat es dazu einen Werbespot gegeben, der recht frech behauptet hat, «There's a little gay in everyone». Also frei übersetzt, jeder ist ein bisschen schwul oder in jedem steckt ein kleiner Schwule. Und nach dieser Behauptung ist dann aber bei einem Haufen heterosexuellen Männern fertig lustig mit Toleranz. Da habe ich ein paar Einträge im Internet vorgelesen, wo sich Männer ziemlich provoziert gefühlt haben.
Ja, und auf den ersten Blick ist das natürlich auch recht eine provokative Aussage gewesen. Aber eigentlich ist das ein alter Hut, weil die Wissenschaft, die geht schon seit der McKinsey-Skala, also schon seit etwa einem halben Jahrhundert davon aus, dass es eben zwischen total heterosexuell und total homosexuell diverse Abstufungen gibt und dass eben die wenigsten Menschen einfach hundertprozentig schwul oder hundertprozentig heterosexuell sind, sondern dass eben, wie gesagt, in jedem quasi ein kleiner Schwuler steckt, ist oft unterschiedlich gross. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Ausrichtung sich mit den Jahren natürlich kann verändern, also der Anteil quasi Homosexualität oder vielleicht ein heterosexueller Mann in sich hinein hat. Und wenn das Wissen gesellschaftlich breiter verbreitet wäre, dann hätten die Männer wie der Roland Grisoli oder auch der Peter, wo wir in dieser Sendung gehört haben, wahrscheinlich auch einfacher zu sich und zu ihrer Sexualität.
Beim Roland Grisoli wissen wir mittlerweile, wie sein Coming-out rausgekommen ist. Der sagt ja heute selber von sich.
Heute weiss ich das mit Gewissheit, dass ich schwul bin. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Da gibt es auch keine Biphase zwischen ihnen. Also keine Grauzone, wo ich irgendwie denke, ja, eigentlich wäre es schon wieder mal interessant, um wieder mal über den Haken zu schauen. Nein, das sicher nicht.
Aber wo steht denn der andere Schwulvater in diesem Prozess, der Peter, der dir seine Geschichte per Mail geschrieben hat und der mittlerweile seine Frau und seine Kinder informiert hat?
Ja, der hat natürlich noch kein definitives Fazit ziehen, aber immerhin ein vorläufiges. Und das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Bis jetzt war alles bei weitem nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir geben uns Zeit, um die Probleme zu lösen. Meine Frau weiß es erst seit März, ich weiß es schon seit 28 Jahren. Sie hat verdient, mehr Zeit zu bekommen. Ich liebe meine Familie nach wie vor, unendlich. Ich habe eine Seite in meinem Leben kennengelernt, die mich zutiefst berührt und die ich weiterleben will. Auch als schwuler Partner und Vater habe ich sehr viel zu bieten. Meine große Angst ist, dass meine Familie Repressionen erfährt, weil ich schwul bin. Ich habe noch immer Angst vor der Zukunft. Sie ist aber weit weniger schlimm als die Verzweiflung, die ich vor dem Outing gespürt habe.
Input Podcast. auf DRS3.